So, heute ist der Tag der Arbeit. Was läge näher, als mal über die Arbeit nachzudenken, die wir ja oftmals als gar nicht so erfüllend empfinden, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und man könnte ja auch sogar sagen, im Paradies war sie schon da. Die, die auf der Freizeit mit waren, haben das schon mal gehört, dass selbst im Paradies es ja schon Arbeit gab. Aber sie war damals erstmal anders. Sie wurde als erfüllend und wunderbar empfunden. Und wir erleben das oftmals gar nicht so. Und die Bibel liefert zwar keine punktuelle Erklärung, warum jemand möglicherweise bei seiner Jobwahl nicht optimal zum Zuge kommt oder warum bestimmte Rahmenbedingungen vielleicht anders hätten sein sollen. Nein, sie geht da anders dran. Sie sieht im Bruch des Menschen mit seinem Schöpfer eine fundamentale Rissbildung, könnte man sagen, die fortan alle Lebensbereiche beeinträchtigt, auch die Arbeit. Wir hören auf die Folgen des Sündenfalls nach Genesis 3. Da heißt es, nachdem von der Frucht gegessen wurde, nicht, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, also dem Menschenpaar Adam und Eva, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schurze, und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten, fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Zur Frau sprach er, ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Alle Lebensbereiche sind quasi von dieser folgenschweren Emanzipationsentscheidung des ersten Menschenpaares von seinem Gott betroffen. Nicht? Der in der Antike der Frau zugewiesene Bereich des Hauses und der zwischenmenschlichen Beziehung verfällt Konflikten und der Mühsal. Das Geschenk des Lebens will fortan erkämpft werden. Und der Mann hat es in der Welt der Arbeit künftig mit den Widrigkeiten einer rebellischen und widerständigen Natur zu tun. Dornen und Disteln, nicht? Die stehen sozusagen pars pro toto für die Mühsal des Arbeitslebens, für seine zeitweise Frucht und Sinnlosigkeit, die wohl jeder in seinem Arbeitsleben zumindest streckenweise auch erlebt. Bemerkenswert ist die Ambivalenz der erlebten Wirklichkeit nach dem Sündenfall. Ja, es werden Kinder geboren und der Acker trägt auch Frucht. Aber das Ganze geht nicht ohne Kampf, ohne Schmerz und ohne Tränen ab. Statt paradiesischer Gnade im geschenkten Garten ringt der Mensch der Schöpfung das Leben nun ab. Wichtig für unser Thema ist auch der Abschnitt über die Scham. Ein undefiniertes Unbehagen gegenüber sich selbst, so ein innerer Zwiespalt, überfällt den von seinem Schöpfer losgelösten Menschen. Eine tiefe Ruhelosigkeit überkommt ihn. Während die von Gott losgelöste Schöpfung ins Chaos zurückstürzt und unter dieser Bürde seufzt, wie es heißt, während das ganze Gefüge der physischen Welt sich in Krankheiten, Naturkatastrophen und Tod auflöst, steht der Mensch da und merkt, dass er seine innere Einheit verloren hat und auch in der Arbeit nicht mehr diese Erfüllung findet, die sie ursprünglich schenken sollte. Stattdessen Konflikte. Er kämpft mit dem Ungeheuer der öffentlichen Verwaltung wie Siegfried mit dem Drachen und hat mit der Trägheit oder Eitelkeit von Kollegen und Kolleginnen zu kämpfen. Oder er leidet an einer fragilen Gesundheit, die es ihm schlichtweg unmöglich macht, seine beruflichen Ambitionen zu verwirklichen oder auch nur seine eigenen Begabungen umzusetzen. Also die perfekte, die frustfreie Berufslaufbahn, die gibt es einfach nicht. Wir feiern Erfolge und wir erleiden Niederlagen. Frucht einerseits, aber auch Disteln. Das ist die Wirklichkeit nach dem Sündenfall, die Unruhe, die bleibt. Aber wir versuchen sie loszuwerden. Nicht? Strategien dafür gibt es ja viele. Manche versucht es über Erfolg und Anerkennung. Wir wollen Ansehen haben, gesehen werden von Menschen, da wir das Bewusstsein verloren haben, dass unser Gott uns sieht und niemals aus den Augen lässt. Im Garten Eden fühlte der Mensch sich regelmäßig gesehen, wenn er mit seinem Schöpfer sozusagen face-to-face Kontakt hatte. Der Schöpfer persönlich schenkt seinem Geschöpf Zuwendung und Beachtung. Man trifft sich zum Spaziergang, wenn es kühl wird abends. Der Schöpfer persönlich schenkt seinem Geschöpf Zuwendung. Und jenseits von Eden bleibt die Sehnsucht danach bestehen. Und sie sucht Kompensation durch den Applaus der vielen. Quantität statt Qualität. Steigerung und Intensität verspricht sich der Mensch durch den Erfolg. Geschafft hast du es nach dieser Logik, wenn du eine öffentliche Person bist und man dich kennt. Wenn du in den Medien bist und sie dich auf ihren Kanälen sozusagen vervielfältigen. Und? Funktioniert's? Wir kennen den Weg von vielen Berühmtheiten, die daran kaputt gegangen sind. Ich denke an ein Interview, was ich mit dem zu Anfang des Jahrtausends sehr populären Sänger Robbie Williams las, der über die quälende Leere und Einsamkeit nach großen Konzerten sprach. Dazu kommt, dass Ruhm bekanntlich auch vergänglich ist und dass die allermeisten sogenannten Stars im Horizont einer nur ausreichend langen Zeitspanne, naja, was bleibt von denen, nicht? Man tendiert so Richtung Vergessensein. Nicht? Fragt mal eure Kinder nach den Stars eurer Kindheit. Meine Kinder wissen nicht, wer zum Beispiel Pierre Littbarski ist oder Bud Spencer oder Richard von Weizsäcker. Gut, sie kennen Madonna, sie kennen Lothar Matthäus. Das eine ist eine merkwürdige alte Frau voller Marotten und das andere halt ein Fußballmoderator, nicht? Der offensichtlich nicht die hellste Torte auf der Kerze ist. Aber die spielen keine Rolle für sie. Reichtum und Geld verdienen ist eine andere Triebfeder, um die innere Unruhe zu überwinden. Und wenn ich dann meine Arbeitskraft nach und nach in den bekannten Statussymbolen grinnen sehe, ist das ja auch erstmal total befriedigend. Dann kauft man sich ein Haus, ein Auto, man macht tolle Urlaube und dann ist man wer. Dummerweise ist die Freude daran erfahrungsgemäß relativ vergänglich und irgendwann hebt sich noch dazu alters- und reifebedingt der Blick zu einer umfassenderen Perspektive des Lebens. Was hinterlasse ich? Wozu tue ich das Ganze? Was passiert mit meiner Arbeit, meiner Firma, meinem Institut, meiner Gemeinde, wenn ich hier mal gehe? Was ist, wenn meine Erben nur Dödel sind, wenn sie das überhaupt nicht wertschätzen und geschweige fortführen, was ich quasi im Schweiße meines Angesichts aufgebaut habe? Der Prediger Salomo formuliert das sehr prägnant, wenn er nach langer Prüfung resümiert: und mich verdross alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Denn wer weiß, ob er weise oder töricht ist, und soll doch herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschaffen habe unter der Sonne. Das ist auch eitel, also für die Katz. Da wandte ich mich dahin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ an allem, um das ich mich mühte unter der Sonne. Denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit, Verstand und Geschicklichkeit mühsam getan hat, es einem anderen zum Erbteil überlassen, der sich nicht darum gemüht hat. Und das ist auch eitel und großes Unglück. Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Alle seine Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel, sagt der Prediger Salomo. Es ist der Horizont der diesseitigen Welt unter der Sonne, wie es der Prediger formuliert, der all unsere Erfolge, unseren erworbenen Wohlstand und selbst berufliches Wissen der Vergänglichkeit unterwirft. Ich sehe das bei uns in der Familie. Mein Onkel, Jahrgang 1937, und meine Tochter, Jahrgang 2001, haben beide in etwa denselben Beruf. Bei meinem Onkel hieß das noch Setzer. Er hat dafür gesorgt, dass in der Bundesdruckerei in Berlin die Geldscheine gedruckt wurden und nur in der Bundesdruckerei. Und dass wir schon seit längerer Zeit einen einigermaßen fälschungssicheren Personalausweis haben. Da war er dran beteiligt. Meine Tochter arbeitet als Mediengestalterin im Marketing einer Fitnesskette und hat manches hier im Expo-Wall auch designtechnisch auf den Weg gebracht. Ja, mein Onkel arbeitete mit Schere, mit Chemikalien und frei beweglichen Lettern. Meine Tochter mit Maus und InDesign. Was für ein Bild für die Halbwertszeit unseres Wissens. Mein Onkel wäre heute mit seiner Ausbildung vollkommen unbrauchbar für die computerisierte Medienbranche. Und meine Tochter hat keinen blassen Schimmer von den Trennungsregeln beim Drucksatz, von den handwerklichen Erfordernissen, die in den 80ern noch erforderlich waren. Nicht? An diesem Beispiel sieht man es ganz krass. Unser Wissen, unsere Berufsexpertise ist vergänglich. Machen wir uns nichts vor. Und auch unser Erfolg ist vergänglich und unser Reichtum auch. Tja, bleibt die alte Frage, wie stellen wir uns auf jenseits von Eden? Mir scheint, dass der Blick nach Eden ins Paradies uns manches klarer sehen lässt. Vieles, um was sich der Beruf heute dreht, hat mit der Unruhe zu tun, die Adam und Eva natürlich auch nach dem Fall in sich verspüren. Der von seinem Schöpfer getrennte Mensch stellt sich nämlich ruhelos die Frage, wer bin ich jetzt eigentlich als Geschöpf, wenn ich die Frage ohne Gott aus mir selbst heraus beantworten soll? Das ist wie bei Kindern, die zu Hause sturmfreie Bude haben und plötzlich erkennen, super Sache, wir sind allein, doch halt, wie funktioniert eigentlich die Waschmaschine? Und was mache ich, wenn die Heizung plötzlich mitten im Winter nicht anspringt? Dann sind sie überfordert. Und in ähnlicher Weise zeigt sich auch der Fluch der Sünde. Wir wollen ohne Gott leben und müssen jetzt ohne ihn leben. Und der Fluch entfaltet sich auf dem Gebiet der Arbeit, wenn unsere Arbeit klären soll, wer wir eigentlich sind. Wenn die Arbeit für unsere Identität stehen soll. Wenn sie das Vehikel sein soll, damit ich von mir behaupten kann, ich bin reich, ich bin kompetent, ich bin erfolgreich. Na, dann verselbstständigt sich die Arbeit. Dann muss sie auf einmal Dinge leisten, für die sie gar nicht vorgesehen ist. Dann wird sie zum Gott und zum Religionsersatz. Das ist das Gegenprogramm zur Bedeutung der Arbeit im Paradies. Da heißt es, wir sind beschenkt mit Arbeit, um unserer Gott-Ebenbildlichkeit zu leben und kreativ zu sein, bewahrend an Gottes Schöpfung mitzuarbeiten, um unsere Wirksamkeit zu spüren. Wer wir sind, das ist ja schon längst geklärt. Wir sind Gottes geliebte Geschöpfe. Punkt. Arbeit hat nichts mit Identität zu tun. Arbeit ist Dienst am Nächsten. Es geht nicht um mich, jedenfalls nicht unmittelbar. Das Glück der Arbeit ereignet sich quasi nebenbei in der Selbstvergessenheit des Dienstes am Mitmenschen. Während ich ihm mit meinen Gaben und meinen Fähigkeiten diene, erlebe ich innere Erfüllung bei der Betrachtung eines gut gelungenen Werkes. Beispiel, die Ärztin will dem Patienten helfen und sorgt mit ihrer Therapie dafür, dass etwa seine Rückenschmerzen weggehen. Und wenn der ihr das sagt, dass er jetzt geheilt ist, nicht, dann freut sie sich und geht erfüllt nach Hause, weil sie wirksam war, weil sie einen Unterschied machen konnte und sie freut sich vielleicht auch, dass sie die richtigen Seiten aus dem Anatomiebuch eingefallen sind. Aber sie ist mit Sicherheit am glücklichsten bei ihrer Arbeit, wenn sie nicht diesen kurzschlüssigen Weg über das, ich bin so kompetent und alle halten mich für eine Mordskoryphäe und der Rücken hat mir auch noch 136,47 Euro eingebracht. Nicht, wenn sie den Umweg nicht gehen braucht. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat einen schönen Satz geprägt, der mir sehr einleuchtet. Die Tür zum Glück geht nach innen auf. Das gilt auch für die Arbeit. Diejenigen, die diese Tür über die Identitätsklärung aufreißen wollen, werden merken, diese Tür hat gar keine Klinke außen. Nicht? Sie werden das Berufsglück aller Erfahrung so nicht erlangen. Gerade in der jüngeren Generation scheint mir das ein Kardinalproblem zu sein. Der Mindset, dass man seinen Beruf nach eigenen Fähigkeiten und Talenten mit dem Ziel auswählt, der Gemeinschaft und der Gesellschaft zu dienen, von Gott brauchen wir da gar nicht erst zu reden, er scheint mir dort kaum mehr vorhanden zu sein. Stattdessen scheint hinter den drei am meisten genannten Berufsfeldern, wenn man mal junge Leute fragt, die sehr verengte Fragestellung zu stehen, wie kann ich mein Selbstbild am wirksamsten pflegen? Welches Image gebe ich mir durch meinen Beruf? Ich habe mal geguckt, steht im New York Times Artikel drin, was sind die drei Felder? Erstens, Jobs, die einen hohen Status oder viel Geld bringen, also Finanz-, Unternehmensbranche. Zweitens, Jobs, die auf direktem Wege etwas für die Gesellschaft tun und unmittelbaren Applaus versprechen. Stichwort Green Economy. Und drittens, Jobs, die den Coolness-Faktor haben, heißt Hightech-Startups, YouTuber, Influencer. Wenn man so das mal so Revue passieren lässt, schränkt das natürlich die Berufswahl extrem ein. Viele Berufsbereiche wie Forschung und Lehre, Verwaltung, Armee, Kirche, Schule, die sind da überhaupt nicht mehr auf dem Zettel, wenn halt jeder dritte Influencer oder YouTuber werden möchte. Und viele junge Erwachsene entscheiden sich tragischerweise noch dazu für einen Beruf, der gar nicht zu ihnen passt oder von einem Leistungs- und Konkurrenzdruck geprägt ist, den die meisten Menschen überhaupt nicht gewachsen sind. Zurück zum Hauptgedanken. Die Tür zum Glück geht nach innen auf. Statt unsere Jobwahl um uns selbst kreisend nach Status- und Imageerwartungen auszusuchen, sind wir, glaube ich, besser beraten, unseren Beruf danach zu wählen, ob er auch wirklich zu uns passt, ob er unsere Gaben und Fähigkeiten und Leidenschaften abbildet. Und der Hauptzweck der Arbeit sollte darin bestehen, nicht mir, sondern der Gesellschaft zu dienen, weil, wie gesagt, die Tür zum Glück nach innen aufgeht. Das Glück kommt sozusagen nebenbei. Wir sollten dementsprechend unseren Beruf danach wählen, ob erstens er unseren Mitmenschen nützt, zweitens unsere Arbeit oder Branche die Menschen besser macht oder eher an ihre niederen Instinkte appelliert und drittens, ob wir unseren Beruf und unser Fach damit auch ein Stück weit voranbringen können und der Welt zeigen, dass wir das, was wir machen, noch besser, fairer und schöner und edler tun können. Es ist ein gutes Zeichen, wenn wir bei der Arbeit nicht so sehr mit uns selbst beschäftigt, als vielmehr bei der Sache sind. Das heißt, gedanklich mit der Tätigkeit beschäftigt sind, um die es uns geht. Dann schielen wir nämlich auch nicht nach Applaus, weil wir den wahren Applaus aus dem Gelingen der Arbeit beziehen. Wie Gott bei der Schöpfung können wir dann befriedigt sagen und siehe, es war gut. Vermutlich dienen wir so den Menschen sogar mehr. Ich glaube, dass all das die verlorene Ruhe des Paradieses eher zurückbringt als Fame, Kohle und Karriere. Und Ruhe soll auch das letzte Stichwort sein. Paradiesische, innere Ruhe kehrt da ein, wo wir von unserer Arbeit auch ruhen können. Wo wir sie in dem Bewusstsein unterbrechen, dass zu unserer Gottebenbildlichkeit bzw. zu unserem Menschsein auch die Pflege von Beziehungen gehört, die ihren Platz einfordern. Das betrifft die Menschen um uns herum ebenso wie die sonntägliche Pflege unserer Gottesbeziehung, die durchaus auch an Werktagen stattfinden darf. Ich habe mir sagen lassen, Wahlabende am Mittwoch, die eignen sich auch dazu. Wo wir innehalten und auf den Gott am Kreuz schauen, der sich schon für uns am Kreuz verausgabt und abgemüht hat und uns sehr dabei behilflich sein kann, Geld und Erfolg als lebenshinderliche Götzen zu enttarnen. Das kann unter den Bedingungen von Disteln und Dornen geradezu lebensrettend sein, wie es uns gleichsam als Negativfolie der Dichter Eugen Roth so wunderbar ins Stammbuch geschrieben hat. Er hat ein Gedicht geschrieben, das geht so ungefähr so: Ein Mensch von Arbeit überhäuft, indes die Zeit von dannen läuft, hat zu erledigen eine Menge und kommt, so sagt man, ins Gedränge. Inmitten all der Zappelnot trifft ihn der Schlag und er ist tot. Was eben wichtig noch erschienen, fällt hin. Was bleibt von den Terminen? Nur dieser einzige zuletzt am Mittwoch wird er beigesetzt. Und schau, den hält er pünktlich ein, denn er hat Zeit, jetzt Mensch zu sein. Amen.